Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Es ist Dienstagabend und ich begrüße Sie recht herzlich zur dritten Sendung von Radio Ochsenkopf. Mein Name ist Christina Tonak und wir haben für Sie heute eine ganz besondere Sendung vorbereitet. Am Ende wird es nämlich so richtig schön rockig. Denn Andreas Voigt, Bürgermeister aus Warmensteinach, wird dann in einer Sondersendung der Rockmaster vom Ochsenkopf. Doch zuvor gibt es natürlich noch den normalen Teil der Sendung. Darin haben wir enthalten Veranstaltungstipps rund um den Ochsenkopf von Andreas Munder. Wir haben Vertreter des Skiclubs Bischofsgrün zu Gast bei uns im Studio. Die Herren werden uns interessante Dinge über den Skiclub an sich und das Skispringen erzählen. Außerdem gibt es heute viele Informationen über eine Elvis-Veranstaltung und über Downhill Mountainbiking am Ochsenkopf werden wir uns dann auch noch unterhalten. Alles in allem gibt es also Radio Ochsenkopf heute als XXL-Format. Ich würde vorschlagen, aus diesem Grund starten wir auch gleich in die neue Sendung und das tun wir direkt mit Elvis featuring Junkie XL mit A Little Less Conversation. Viel Spaß!
Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel, Warmensteinach. Gemeinsam stark. Radio Ochsenkopf.
Ja, nachdem ich mich jetzt mit Elvis ein wenig warm getanzt habe, würde ich sagen, kommen wir natürlich zu den Veranstaltungen. In den nächsten Tagen und Wochen ist rund um den Ochsenkopf sehr viel wieder mal geboten. Mehr dazu jetzt von unserem Kollegen Matthias Fischer. Der ist nämlich bei unserem Freund Andreas Munder von der Tourismus und Marketing GmbH Ochsenkopf zu Gast. Hallo ihr zwei, würde ich mal sagen. Hey, ihr zwei, hört ihr mich?
Erlebnisregion Ochsenkopf. Tausend und eine Möglichkeit.
Ja, liebe Kollegen, vielen Dank. Ich bin hier im Fichtelberg bei der Tourismus und Marketing GmbH Ochsenkopf, beim Geschäftsführer, den Andreas Munder. In den letzten Wochen gab es zahlreiche interessante Veranstaltungen rund um den Ochsenkopf. Auch in den nächsten Wochen ist wieder viel geboten, oder?
Ja, Herr Fischer, guten Abend. Der Mai bzw. auch der Juni ist im Veranstaltungskalender richtig knackig. Ob es für den Urlaubsgast oder den Einheimischen ein reich gespicktes Programm an Veranstaltungshöhepunkten steht vor uns, und da geht es ohne Terminkalender geht's kaum. Und beginnen möchte ich natürlich mit einem der Höhepunkte sicherlich. Das ist die Elvis-Ausstellung. Der Organisator Michael Sempling ist ja live zu Gast im Studio und wird die Details nennen, warum diese Ausstellung so einmalig ist. Und es ist ja nicht nur die Ausstellung, die ja vom 22. bis 31.05. hier stattfindet, sondern die wird vor allem geprägt von den doch sehr hochkarätigen Veranstaltungen drumherum, und das sorgt sicherlich hier für sehr viel Nachfrage in unseren Orten. Was passiert darüber hinaus? Am 16.05. der BLSV, unser Kooperationspartner, feiert mit einem sehr umfangreichen Programm sein 50-jähriges Jubiläum am Sportcamp hier in Fichtelberg. Dabei wird sein der Herr Lommer, der Präsident, und der wird auch bei dieser Gelegenheit den Niederseilbike eröffnen. Beginn ist dort am Vormittag um 10 Uhr. Am 17.05. findet auch hier in Fichtelberg der alljährliche Pfingstmarkt statt. Deutschland bewegt sich. Das Motto kennen wir alle. Am 17.05. findet der 7. Deutsche Walking-Tag in Bischofsgrün statt. Start ist um 9 Uhr im Schanzenauslauf, und es geht zu zwei verschiedenen Strecken im Nordic Park Fichtelgebirge. Um 10.30 Uhr findet dann das Kurkonzert nicht wie ursprünglich im Kurpark, sondern im Schanzenauslauf mit dem Musikverein Ludwig Scheugert statt. Und um 11 Uhr ist dann die Einweihung der Schülerschanze K15 im Auslauf. Dann eine ganz bedeutende Veranstaltung in Warmensteinach. Alljährlich treffen sich dort die Motorradfreaks zum Motorradtreffen in Warmensteinach vom 21. bis 24.05. Unser Studiogast, Bürgermeister Andreas Freud, der selber eingefleischter Motorradfahrer ist, wird hierzu sicher viel zu berichten wissen.
Es gibt aber auch zahlreiche sportliche Höhepunkte.
Ja, das sind natürlich vor allem zwei Ereignisse zu nennen. Einmal vom 28. bis 31.05. Wie bereits im vergangenen Jahr haben wir ja wieder die DSV-Saison-Opening hier bei uns in der Region. Heuer mit den angehenden Skisprungstars, also das heißt, in diesem Jahr werden die Junioren- und die Jugendnationalmannschaften Skisprung und Nordische Kombination bei uns zu Gast sein. Highlights daraus: Schülerskispringen im Warmensteinach am Pfingstsamstag um 14 Uhr, am späteren Nachmittag um 17.30 Uhr gibt es dann ein Benefiz-Fußballspiel der DSV gegen den Skiverband Oberfranken. Am Abend geht es dann rund im Bierzelt anlässlich des zweitägigen Pfingstfestes in Warmensteinach. Am Sonntag dann das zweite Schülerskispringen sowie der Abschlusswettbewerb auf der großen Ochsenkopfschanze in Bischofsgrün. Beginn ist für das Schülerskispringen morgens um 11. Am Nachmittag geht es dann 13.30 Uhr auf die große Ochsenkopfschanze. Zu einem Sportlergespräch kommt übrigens Jens Weißflog zu uns. Am 28.05. um 13 Uhr findet dies in Bischofsgrün statt. Weitere Details erfahren Sie auch heute von unseren Studiogästen vom Skiclub Bischofsgrün. Darüber hinaus gibt es am 6. und 7.06. den EXX Rookies Club zum zweiten Mal ausgetragen. Dieses Downhill Race findet ja am Ochsenkopf Süd statt auf der Downhill-Strecke, und es war im vergangenen Jahr ein richtig tolles Spektakel mit rund 300 Fahrern. Und auch hier gibt es nähere Informationen von Peter Hanke im Rahmen dieser Sendung.
Und wer jetzt immer noch nicht genug hat, der kann sich natürlich auch noch auf diversen anderen Festen und Veranstaltungen vergnügen. Was steht da alles noch an?
Ja, Ja, da haben wir noch etwas in Richtung Tradition und Kultur. Am 1.6. ist das überaus beliebte Waldhausfest in Mehlmeisel. Ein stark besuchter Tag. Gezeigt wird dort Brauchtum natürlich, ein umfangreiches Kinder- und Familienprogramm steht dort auf dem Programm. Und natürlich kommen die kulinarischen Belange, werden dort reichhaltig bedient. Kulturell wäre es am 3.6. Hier findet ein festliches Konzert der Domkosakenchor Vanja Lipka in der Pfarrkirche Fichtelberg statt. Beginn ist dort um 20 Uhr. Und einen Operettenabend gibt es am 6.6. mit Klaus Frankl und Helene Frucht im warmen Steinach. Der Ort ist die Sport- und Festhalle dort. Beginn 20 Uhr. Kartenvorverkaufsstellen sind unsere vier Touristinformationen, bei denen auch die Details zu den einzelnen Veranstaltungen zu erfahren sind. Und ebenso natürlich auf der Homepage der Erlebnisregion Ochsenkopf.
Und gibt es noch einen Geheimtipp, wo man den Herrn Munter treffen kann?
Tja, ich werde mich ein paar Mal zerteilen müssen, weil es ja, das sind manche Veranstaltungen, die sicherlich auch fast ineinander übergehen. Aber ich werde im Mai sehr viel hier natürlich bei den Elvis-Veranstaltungen dabei sein. Samstag, 23.05. beim Open Air in Bischofsgrün, dann auch die Las Vegas-Show, sicherlich Elvis mit Jazz oder die Elvis-Disco in Mehlmeisel. Dann natürlich DSV-Saison-Opening, klar, die Skispringer. Das ist wichtig, dass man da dabei ist. Das sind ja die Nationalmannschaften von morgen und ich denke, dass es ein ganz großartiger Sport sein wird, den wir dort sehen und auch dieser Rookies Cup, der Downhill Cup, das ist natürlich hochinteressant, dramatisch, wie die Jungen da runterfahren.
Ja, vielen Dank, Andreas Munter. Das ein oder andere werden wir ja heute noch in der Sendung hören und wir gehen zurück ins Studio.
Ja, vielen Dank, Matthias. Auch vielen Dank an den Herrn Munter für die zahlreichen Veranstaltungstipps. Ich habe den leisen Verdacht, er könnte auch ein kleiner Elvis-Freund sein. Jetzt auf jeden Fall ein Musikwunsch. Darüber freue ich mich ganz besonders. Wir erfüllen sie tatsächlich. Also schreiben Sie uns ruhig eine E-Mail, falls Sie Wünsche haben. Dieser Wunsch wird jetzt erfüllt für Günther Leikam aus Bayreuth. Er wünscht sich Dionne Warwick mit That's What Friends Are For. Ein ganz toller Song meiner Meinung nach übrigens. Sure. That's
Radio Ochsenkopf. Garantiert besser als Fernsehen.
Besser als Fernsehen, das ist es auf jeden Fall. Und zwar nicht nur Radio Ochsenkopf, sondern auch ein Ausstellungsbesuch. Ich weiß... Ja, ich habe ein kleines technisches Problem. Ich versuche das gleich mal zu lösen, um nämlich auch besser als Fernsehen zu sein. Wäre es natürlich sinnvoll, wenn Sie da draußen mich hören und nicht das All, wo die ganzen Sterne sich rumtreiben. Also, ich versuche es noch einmal. Besser als Fernsehen ist nicht nur Radio Ochsenkopf, sondern auch ein Ausstellungsbesuch. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe ja gar keinen Fernseher. In Bischofsgrün gibt es derzeit eine Europapremiere und zwar eine Elvis-Ausstellung. Markus Henfling ist der Organisator, ist jetzt bei mir zu Gast im Studio, steht auch schon an seinem Gästemikrofon. Ich hoffe, wir können das Mikrofon anschalten ohne Rückkopplung, denn ich habe hier doch ein paar Fragen an den jungen Mann. Herr Henfling, wir versuchen es nochmal. Ich schalte mal Ihr Mikrofon hoch. Hallo, können Sie mich hören? Sehr schön. Das war auch irgendwie, aber ich glaube, nochmal.
Ja.
Gut, das jetzt klingt passt. Gut. Hallo.
Sehr schön, hallo.
Hallo Herr Flink, schön, dass Sie sich nicht erschrocken fühlen und wieder die Flucht ergriffen haben, wenn es denn hier ein bisschen rauscht. Sie organisieren die Elvis-Veranstaltungen rund um den Ochsenkopf. Jetzt sagen Sie mir doch mal bitte, was das Besondere an den Ausstellungen ist.
An der Ausstellung ist eigentlich das Besondere, dass wir hier erstmalig Sammlungen von verschiedenen Sammlern aus Teilen von Europas hier zusammenfassen. Wir haben Sammlungsgegenstände von Sammlern aus Dänemark, wir haben welche aus Belgien, wir haben welche aus Holland, Norwegen, sogar Teile aus USA. Und die Idee war ganz einfach, mal eine große Ausstellung zu machen, wo nicht nur meine Sachen gezeigt werden, weil ich jetzt seit ungefähr 5 Jahren Ausstellungen mache rund um das Thema Elvis Presley. Ich habe angefangen in Bayreuth, bin dann über Wunsiedel nach Hof, Erfurt, war auch in Belgien, in der Schweiz und eben immer nur mit meinen Ausstellungsgegenständen. Und ich habe gedacht, wir müssten eigentlich mal die ganzen Sammlungen von verschiedenen Sammlern zusammenfassen. Und es ist unglaublich, was sich hier angesammelt hat. Also kaum zu glauben, welche Schätze sich in privaten Händen eigentlich befinden. Und das werden wir alles dann bei der Ausstellung eben sehen. Zumindest hoffen wir, dass wir alles ausstellen können, weil es wird natürlich ein Platzproblem geben, ganz klar. Weil wir haben wirklich bis zu 1000 Ausstellungsgegenstände, die wir zeigen könnten. Also Ausstellungsgegenstände angefangen von Bühnenkostüm von Elvis, Bühnenoutfits seiner Bandmitglieder. Wir haben unterzeichnete Verträge, wir haben Elvis Presleys letzte Gitarre, wir haben Filmkleidung, Kleidung aus dem Privatbereich wie Hemden, Jacken, Hosen. Also Schmuckgegenstände, alles nur erdenkliche und dazu eben auch noch begleitende Gegenstände, die einfach dazu gehören, wie seltene Elvis-Schallplatten. Wir haben Originalautogramme, wir haben Fotos, also wirklich alles rund um das Thema Elvis Presley. Und wie gesagt, wir versuchen so viel wie möglich ins Kurhaus Bischofsgrün zu packen und dass das wirklich, also es wird mit Sicherheit eine einmalige Ausstellung, vor allem weil diese Ausstellung nur für 10 Tage überhaupt in Deutschland zu sehen sein wird. Und anschließend wird das ganze Zeug wieder mehr oder weniger eingepackt und auch wieder in private Hände weiter zurückgegeben. Also es ist wirklich eine einmalige Sache. Wer die Ausstellung in Bischofsgrün verpasst, der sieht sie nie wieder.
Wahnsinn. Also das heißt, es gibt nicht noch was in Rom, in London. Nein, das bleibt einmal im Bischofsgrün und das war's. Dann sind die Gegenstände alle wieder bei den Besitzern.
Es ist für Deutschland, sage ich mal, die einzige Ausstellung, die überhaupt geplant ist. Auch nur für 10 Tage exklusiv im Kurhaus Bischofsgrün. Anschließend gibt es noch eine ähnliche Ausstellung, sage ich mal, in Holland, ist erst Ende Juni, aber für Deutschland ist es exklusiv die einzigste Ausstellung in dieser Art.
Und wie kommt es, dass es jetzt ausgerechnet in Bischofsgrün lokalisiert ist? Liegt es an Ihnen oder ist das göttliche Fügung?
Die göttliche Fügung bin in dem Fall ich, weil ich eben aus Warmensteinach komme und ich habe eigentlich schon was gesucht in der Nähe, weil wenn man so ein Event macht, auch so eine Ausstellung plant, dann muss man ganz einfach vor Ort erreichbar sein. Und das hat für mich persönlich keinen Sinn gemacht, jetzt in einer Großstadt zu gehen wie Frankfurt oder irgendwas, wo ich erstens nicht greifbar bin, immer ständig hin und her fahren müsste. Und somit war es eigentlich naheliegend, was im Fichtelgebirge zu machen und hier natürlich im Bischofsgrün, weil eben dieses Kurhaus eigentlich der ideale Ausstellungsort hier ist.
Jetzt haben Sie bestimmt schon viele der Gegenstände gesehen. Was ist denn für Sie persönlich jetzt das besondere Stück, worauf Sie sich besonders freuen?
Ja, natürlich zum einen das Bühnenoutfit von Elvis, ein Original Jumpsuit, den Elvis auf der Bühne 1973 und 74 getragen hat. Aber wie gesagt, jedes Stück ist für sich besonders. Wir haben auch Bücher aus dem persönlichen Besitz von Elvis, wo er sich persönliche Notizen reingemacht hat. Wie gesagt, wir haben Elvis Presleys allerletzte Gitarre. Wir haben wirklich so viele Sachen, die auch Leute noch nie zuvor gesehen haben, weil sie halt eben wirklich in privaten Händen gelagert werden, sage ich ja mal. Und wie gesagt, es wird was ganz Besonderes werden.
Wie haben Sie all diese Menschen kontaktiert, die diese Schätze zu Hause haben?
Es ist viel gelaufen über einen Bekannten von mir in Belgien, der dort den größten Elvis Club in Belgien hat. Und ich sag mal so, durch verschiedene Beziehungen überall hin hat man verschiedene Sammler dann kontaktiert, befragt, und es hat eigentlich keinen gegeben, der gesagt hätte, da mache ich nicht mit, weil jeder eigentlich die Idee an sich schon mal genial fand.
Wie denken Sie, kommt die Faszination Elvis Presley zustande? Warum sammeln die Menschen verrückte Sachen wie Schallplatten? Na gut, Schallplatten ist nicht ganz so verrückt, aber Notizzettel von Elvis Presley.
Ich denke, es liegt auch daran, dass die Leute irgendwas Persönliches von Elvis einfach besitzen wollen. Ihr persönliches Stück Elvis zu Hause haben wollen. Elvis war halt, sage ich mal, der Künstler überhaupt des 20. Jahrhunderts. Es wird keinen Künstler mehr wie Elvis geben. Er war eine Ausnahmeerscheinung. Und ja, ich denke, auch durch seine vielseitige Musik, die er einfach gemacht hat, ob das jetzt Gospel war, Blues war, Rock'n'Roll war, er hat in jede Stilrichtung gesungen und alles glaubhaft rüberbringen können. Ich denke, gerade das macht's auch aus, heutzutage noch, ihr Musik ist aus.
Macht nichts.
Und ich denke, das macht's heute auch noch aus, dass Elvis bei den Leuten immer noch so populär ist.
Denken Sie, dass Elvis noch lebt?
In den Herzen seiner Fans, ja.
Das ist eine schöne Geschichte. Was ist zu der Ausstellung noch zu sagen? Sie ist ab dem 22. Mai zu sehen.
Ja.
Wie lange und wie lange sind die Eintrittszeiten so am Tag?
Also die Ausstellung selber ist vom 22. bis 31. Mai. Wir haben täglich geöffnet von früh 9 Uhr bis abends 20 Uhr, außer an den Tagen, wo Veranstaltungen stattfinden. Wir haben zum Eröffnungswochenende Elvis Presleys Gitarristen John Wilkinson eingeladen, der trotz schwerer Krankheit, sage ich einmal, sich nicht nehmen ließ, zu uns zu kommen und unbedingt dabei sein wollte. Wir haben dann am 23.05. eine ganz besondere Veranstaltung, und zwar unser Eröffnungskonzert im Kurpark von Bischofsgrün. Wir haben dort Open-Air-Konzert mit Chris Aaron und seiner Band. Chris Aaron zählt im süddeutschen Raum zu einer der angesagtesten Rockabilly-Bands überhaupt. Und wir haben dann die Jacqueline Zebisch noch dabei, die war Musical-Hauptdarstellerin in Grease. Also wir haben hier eine Show, die in zwei Blöcken jeweils eine Stunde aufgeführt wird. Und das Spezielle ist halt auch, dass es nicht nur für Elvis-Fans ist, sondern wir wollten eine Show machen, wo wirklich auch die Leute, die ganz einfach die Musik von damals gern hören, wie zum Beispiel Grease oder irgendwas, oder sich mal wieder in die Zeit zurückversetzen wollen, da eine ganz besondere Show bekommen. Und ich denke, das ist uns im Kurpark Bischofsgrün mit Chris Aaron und Jacqueline Zebisch also unbedingt gelungen.
Wow.
Wir haben dann noch, bloß ganz kurz noch zum Rahmenprogramm, am 29.05. eine große Elvis-Disco in der Ziegelhütte in Milmeisel. Da wird nochmal so richtig dann Gas gegeben zum Tanzen und Feiern. Wir haben aus Kurpark den Helmut Radermacher da, der in der Elvis-Szene als absoluter Experte gilt, war seit 1956 bereits Elvis-Fan, 58 hat er schon ersten Elvis-Fanclub gegründet, war dann selber Musiker, war als DJ tätig, hat in Radiostationen moderiert, zählt also zu einem der absoluten Fachleute hier in Deutschland, der wird als Elvis-DJ hier fungieren. Gleichzeitig haben wir einen Rainer Kowalski dabei, der in unserer Gegend eh überall bekannt ist, der dann zwischendurch immer ein paar Live-Blöcke bringt, also Elvis-Disco zum Feiern und Tanzen. Und wir haben dann am 30. Mai im Automobilmuseum in Fichtelberg eine ganz, ganz besondere Show, und zwar eine Elvis Las Vegas Show. Und hierzu haben wir nicht irgendjemanden eingeladen, sondern wir haben uns den Europameister von 2007, den Oliver Steinhoff, eingeladen, der wirklich sich in England, in Blackpool, bei 70 Mitbewerbern durchgesetzt hat und wirklich den Europameistertitel der Elvis-Imitatoren gewonnen hat. Also es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Show, die sich niemand entgehen lassen sollte. Und zum Abschluss der Elvis-Ausstellung dann am 31. Mai gibt es noch einmal einen Elvis-Frühschoppen, ebenfalls im Automobilmuseum in Fichtelberg. Da werden dann auch ein Treffen stattfinden mit amerikanischen Autos und Motorrädern. Und zu einem guten Frühschoppen, sage ich einmal, gehört auch ein bisschen Jazz. Allerdings haben wir hier Elvis veranstaltet. Das heißt, wir haben unseren Oliver Steinhoff vor Ort, der ein bestimmtes, ganz besonderes Programm zusammengestellt hat mit seiner Akustikband. Der wird also ein Programm bieten, das heißt Elvis Meets Jazz. Also auch nochmal was ganz Besonderes zum Abschluss. Und dann Nachmittag gibt es nochmal Elvis-Ausstellung und dann 18 Uhr schließen wir die Türen und dann Fichtelberg wieder seine Ruhe vom Elvis.
Wahnsinn. Also es klingt, als wäre es ein Muss für alle Elvis-Fans, aber auch für alle Menschen, die einfach die Musik aus dem Zeitalter nochmal gerne hören möchten. Ich glaube, Sie sind einmal Elvis-Fan, immer Elvis-Fan. So geht es wahrscheinlich allen anderen auch. Markus Henfling ist bei mir heute zu Gast und ich würde sagen, die Elvis-Ausstellung muss sich lohnen. Und ich werde mal schauen, ob ich nicht auch zur Ziegelhütten gehe und da mal richtig rocken. Geht das da auch noch bei der Abendkasse rein
natürlich,
oder ist schon
natürlich.
Alles vergriffen?
Nee. Wir haben, es kann im Vorverkauf jetzt bei den jeweiligen Gemeinden und beim Nordbayerischen Kurier können Karten im Vorverkauf verbilligt gekauft werden. Aber Leute, die sich erst kurzfristig entscheiden, auch zur Ausstellung oder sonst zu irgendeiner Veranstaltung. Es gibt an den Abendkassen und Tageskassen jeweils noch die Karten. Ist überhaupt kein Problem. Hinkommen, Karten kaufen und abtanzen und feiern.
Sehr schön. Ich bin begeistert. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir machen jetzt ein bisschen Stimmung, bleiben natürlich beim Thema, hören uns Elvis an mit dem legendären Song Jailhouse Rock. Viel Spaß.
Radio Ochsenkopf, der Mehrwert für die Ohren.
Die Ochsenkopf-Region bietet natürlich nicht nur tolle Veranstaltungen wie die Elvis-Ausstellung, sondern auch die kulinarischen Genießer kommen voll auf ihre Kosten. Daher haben wir uns gedacht, wir begeben uns mal auf die Suche nach den ganz besonderen Highlights und schauen den Köchinnen und Köchen in den Restaurants, Gaststätten und Hotels mal tief in die Töpfe. Das Ganze ist jetzt eine neue Serie, die ab jetzt in jeder Sendung ihren Platz finden wird. Matthias Fischer hat sich mal in Fichtelberg umgesehen und mit Friederike und Roland Heusinger gekocht bzw. das Kochen mit Kräutern erlernt. Oder vielmehr gesagt, wir kennen Matthias Fischer, er hat es versucht zu lernen.
Hallo liebe Hörer, ich habe mich wieder aufgemacht, rund um den Ochsenkopf den Köchen in ihre Töpfe und Pfannen zu schauen. Denn es ist wieder Zeit für
Radio Ochsenkopf, Topfgucker.
Heute bin ich hier im Fichtelberg im Hotel Schönflick bei zwei berühmten Köchen dieser Region. Aber die können sich natürlich auch gern erstmal selbst vorstellen.
Mein Name ist Roland Heusinger, ich bin gelernter Küchenmeister und habe seit Anfang der 80er Jahre mit meiner Frau zusammen das Restaurant betrieben oder betreibe das Restaurant. wo auch unsere Eulenstube dazugehört. Und wir haben also mehr oder weniger in den letzten Jahren uns verstärkt auf die Wildkräuterküche, die also hier in unseren Vorgärten, nicht nur Vorgärten, sondern auf unseren unbehandelten Wiesen also recht prächtig gedeiht.
Hallo, ich bin die Friederike Heusinger, die älteste Tochter des Hauses, bin auch Küchenmeisterin und Hotelbetriebswirtin und bin jetzt mal wieder zwischen meinen Stationen kurzfristig zu Hause.
Ist der Vater froh, dass die Tochter in seine Fußstapfen tritt?
Es ist eigentlich ein Wunsch von den Eltern, wenn so etwas also gelingen würde. Wir würden uns freuen, wenn sie also auf den Fußstapfen weitermachen würde. Und es ist halt mehr oder weniger Freude, wenn man sieht, es geht in irgendeiner Weise weiter.
So, jetzt müssen wir aber kochen, deshalb bin ich ja da. Was gibt es jetzt Gutes?
Ja, was wir uns ausgedacht haben heute, was auch jetzt momentan auf unserer aktuellen Maikarte steht, das ist eine kräftige Rinderbrühe, Pistot. Das ist nichts anderes wie eine leicht gebundene Brühe mit einem Pesto gebunden. Obwohl wir bei Pesto immer gleich die Basilikum-Variante in dem Augenschein nehmen. Es ist aber bei uns nicht so. Wir arbeiten mit sehr vielen Wildkräutern, aktuell mit dem Bärlauch, der uns also eine wunderschöne Farbe gibt. Das bedeutet bei dieser Brühe, dass die also gebunden wird. Das ist eine Emulsion. Wenn die Brühe aufgekocht hat zum Beispiel, müssen wir da die Wildkräuterbutter, Bärlauch betont, einrühren. Und es wird eine ganz schöne Sämigkeit festzustellen sein. Und das schöne, dezente Knoblaucharoma kommt wunderbar prächtig zum Vorschein. Ganz abgesehen von dem wunderbaren Geschmack.
Aber für einen Laien, für mich ist es doch sehr schwierig, oder? Kann man das leicht lernen?
Wenn man einen Mixer hat, dann geht das quasi von alleine.
Okay, also wir mixen ein bisschen. Geht's jetzt weiter?
Ja, wie geht's jetzt weiter? Das war ein kleiner Auftakt, obwohl wir mit unseren Wildkräutern immer eine sehr gute Erfahrung machen. Wir nennen unseren Salat, das ist der Unkrautsalat.
Unkrautsalat, das klingt jetzt etwas seltsam. Was ist so ein Unkrautsalat?
Ja, was ist ein Unkrautsalat? Wenn ein Gärtner, der also seine kleine Kolonnade oder sonst was pflegen will, sich rumärgern muss mit dem Giersch. Giersch, das ist also ein Unkraut, das wächst sehr, sehr üppig. Aber man muss das irgendwie nicht mit Unkrautmitteln vertilgen, sondern man kann das regelrecht zu einem Wildkräutersalat hernehmen und da verköstigen.
Ist Unkraut nicht giftig?
Manches mit Sicherheit. Also wir hatten noch keinen Vorfall, wo es giftig gewesen wäre. Nicht wissentlich.
Das beruhigt mich jetzt.
Auch wenn wir wollen, dass unsere Gäste ab und zu mal ins Gras beißen, also ganz bewusst. Aber sonst ist so ziemlich alles, was auf der Wiese wächst, essbar. Zumindest einmal.
Gut, fangen wir mal an. Müssen wir jetzt die Sachen waschen oder können wir die roh nehmen? Muss man sie schneiden?
Also die Leute können eigentlich direkt ins Gras beißen, um es jetzt mal so zu sagen. Aber waschen ist immer ganz gut, wie bei jedem Gemüse oder Obst. Macht mal halt so.
Gut, also ich wasche jetzt mal und was bereitet ihr in der Zeit weiterhin vor?
Ja, wenn die Kräuter gesammelt sind, werden sie gewaschen, wie schon gesagt. Und was man natürlich braucht, ist ein schöner, schmackhafter Dressing. Was sich da momentan anbietet, ist vielleicht ein Bärlauchdressing, den man als Basis nimmt, weil der einen dezenten Knoblauchgeschmack hergibt, wild wächst und gleichzeitig die Kräuter damit seinem Aroma, sagen wir mal, überflügelt und einfach einen guten Geschmack hat.
Riecht mir danach eigentlich auch nach Knoblauch, wenn ich jetzt Bärlauch esse, grundsätzlich mal?
Also Bärlauch hat die Eigenschaft, dass er also nicht so ausdünstet wie der eigentliche Knoblauch. Er ist viel dezenter und feiner im Aroma und hat also diese, sagen wir, Negativeigenschaft nicht.
Jetzt schneiden wir immer noch hier diesen Unkrautsalat. Wie lang dauert es? Wie klein muss man das schneiden? Mache ich das richtig oder mache ich es falsch?
Also theoretisch muss man es auch gar nicht schneiden. Da reicht das Pflücken auch oder einfach ein bisschen klein machen. Das ist nicht so ganz schwierig in den Mund geht, dass man nicht ausschaut wie eine Kuh, wo alles dann raushängt noch. Aber also ich würde es jetzt nicht ganz so klein machen, damit eben auch die einzelnen Kräuter schmeckbar sind. sozusagen.
Da habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Ich habe es klein geschnitten.
Ja gut, das ist kein Fehler. Kleingeschnittenes, das nehmen wir heutzutage her als Petersilienersatz. Das ist nämlich, hat den Vorteil, dass wir da mehr Inhaltsstoffe haben als eine, sagen wir mal, kultivierte Kraut wie Basilikum oder meinetwegen auch Petersilie, Schnittlauch. Wildkräuter haben also viel mehr Inhaltsstoffe, sind also daher gesünder und man besinnt sich immer mehr auf solche natürlichen Produkte.
Kommen wir auch zur Hauptspeise. Hier liegt ein Fisch. Was ist das für ein Fisch? Eine Forelle ist es nicht, oder?
Ja, es ist ein forellenartiger Fisch. Das gehört zur Familie der Salmoniden, was erkennbar ist an der Fettflosse in der Höhe des Afters vom Fisch. Und es ist ein Saibling aus der Naab. Und zwar ist eine Fischzucht in Neubau bei uns am Fuße des Ochsenkopfs, unmittelbar, wo die Naab entspringt. Da fließt also dieses Quellwasser durch und davon beziehen wir unsere Fische. Und wir haben also einen Renner auf unserer Speisekarte, das ist eben dieser Hochgebirgsfisch, der also in unseren Gefilden sehr gut gedeiht, der Naab, der Saibling. Und den filetieren wir.
Und wie funktioniert das?
Das Filetieren ist am besten, man nimmt noch ein Tuch drunter, weil die sind recht glitschig meistens. Schneidet hinter den Kiemen schräg ein bis zum Rückgrat und dreht das Messer Richtung Fischende und zieht es einfach nach hinten. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und wenn man dann die Filets hat, noch die Bauchlappen wegschneiden und die Gräten davon und eventuell die Gräten zupfen für die Leute, die sehr empfindlich sind in der Sicht. Allerdings kann man es auch drin lassen, weil die sind so fein, dass man die gar nicht merkt.
Ich muss jetzt hier diese Kartoffeln schälen. Gibt es wohl Kartoffeln dazu?
Ja, wir machen so Wildkräuterkartoffeln, das heißt also geschälte Kartoffeln als Salzkartoffeln angesetzt, die dann mit Butter und klein gehackten Wildkräuter, sagen wir mal ersatzweise zu Petersilie, weil sie ganz andere, wertvollere Inhaltsstoffe haben, bestreuen und es gibt eine besondere Note.
Jawohl, also ich schäle jetzt weiter Kartoffeln. Was macht ihr jetzt? Den Fisch anbraten oder kommt er ins Rohr oder ins heiße Wasser?
Erstmal mit Salz und Pfeffer würzen und ein bisschen Zitronensaft und einfach erstmal liegen lassen, weil der wirklich ziemlich schnell geht in der Pfanne und den können wir anbraten, wenn die Kartoffeln fertig sind.
Die Kartoffeln sind fast fertig. Was passiert jetzt mit dem Fisch? Er liegt ja immer noch hier auf dem Tisch.
Ja, der Fisch wird dann also ganz kurz auf der Hautseite meliert. Das heißt also ganz kurz mit Mehl bestäubt und dann vorzugsweise in Olivenöl angebraten. Mäßig erhitzt, nicht zu heiß, dass das Fett nicht raucht, sonst würde das gleich verbrennen. Jedenfalls dann die melierte Hautseite zuerst in das Fett geben, bis sie kross ist. Und wenn man dann sieht, dass also die Oberfläche leicht weißlich wird, dann setzt sich also der Garprozess in das Filet nach oben durch und lässt es dann langsam eher gar ziehen als mordsbraten.
Und umdrehen braucht man eigentlich auch nicht, weil das geht so schnell, weil die sind recht dünn, die Filets. Und wenn man es dann umdreht und immer noch Hitzezufuhr kommt, dann wird er trocken. Also einfach nur durchziehen lassen.
Sind wir soweit fertig. Jetzt kommt das alles auf den Teller. Ich klatsche das ja daheim dann einfach so drauf. Ihr macht es ja viel schöner.
Ja, zum Anrichten, was wir also als Beilage ganz vergessen haben, das ist unser hervorragender Wildspinat, genannt Schlangenknöterich, als in der Fachsprache, umgangssprachlich auch bekannt durch den Namen Zahnbürstel. Das sind also so rosa Stängel, die oben rausschauen und der wächst also in freier Natur wild in Gruppen. Ist also leicht zu pflücken und man hat also, wenn man durch die Wiesen streift, also recht schnell eine schöne Ernte. Den bereitet man zu wie einen gewöhnlichen jungen Spinat. Das heißt, man blanchiert das Kraut in heißem Wasser und schreckt es dann in Eiswasser oder eiskaltem Wasser ab, damit es also die Bitterstoffe verliert zum einen und zum anderen, dass es die hellgrüne oder schöne grüne saftige Farbe behält. Dann abgetropft, lässt man den ganz kurz mal unter dem Messer ein bisschen grob geschnitten in etwas ausgelassene Butter und angeschwitzten Zwiebeln, Muskat und Salz kurz anziehen und setzt den als kleinen Sockel auf einen wunderschönen bunten Teller. Und darauf richtet man das saftig gebratene Saiblingsfilet an.
Es sieht ja schon ganz lecker aus. Ich werde das jetzt auch genießen. Was kann ich dazu trinken?
Dazu empfehlen wir natürlich auch regional bedingt fränkischen Weißwein. Von Castell jetzt zum Beispiel ein Riesling oder ein Bacchus passt ganz gut dazu. Und das empfehlen wir uns unseren Gästen.
Jawohl, also ich esse jetzt hier auch meinen Saibling. Habe ich mich eigentlich als Koch ganz gut gemacht oder sollte ich noch üben?
Ziemlich hervorragend.
Okay, die Botschaft ist angekommen.
Allerdings hätte man noch eine Gelegenheit, um das weiter feilen zu können. Wir haben jetzt einen Kochkurs am Samstag und am 16. noch, wo noch Plätze frei wären. Und da kannst du auch gern dazukommen oder die Hörer, die uns jetzt gerade hören, auch natürlich unter Anmeldung. Und da kann man das alles nochmal üben.
Wo kann ich mich dann anmelden?
Anmelden ist möglich erstmal telefonisch, die einfachste und bequemste und schnellste Art. Oder Sie schauen einfach ins Internet. Da haben wir zwei Adressen. Einmal www.essbares-fichtelgebirge.de oder hotel-schönblick.de. Da stehen alle Einzelheiten, auch über Rezepturen, die Sie vielleicht gerne nachlesen können.
Ich werde mich gleich, wenn ich zu Hause bin, natürlich bei euch zum Kochkurs anmelden. Das ist fest versprochen. Aber jetzt, lieber Roland, liebe Friederike, jetzt genieße ich erstmal meinen Saibling. Der duftet ja schon die ganze Zeit hier vor mir, ist schön angerichtet und jetzt wird es wirklich Zeit, dass ich das auch mal probiere. Ich muss sagen, wirklich lecker und gut. Aber wer es jetzt nachessen will oder nachkochen will, es ist hervorragend. Also dann bis zum nächsten Mal.
Der Radio Ochsenkopf Topfgucker.
Two. Radio Ochsenkopf. Da blubst das Ohr vor Vergnügen.
Blub. Fahrradfahren ist ja wieder voll in. Rund um den Ochsenkopf gibt es zahlreiche Radtouren und Radwege, ganz gemütlich zum Dahinradeln. Aber auch die Mountainbiker kommen vor allem auf der Downhill-Strecke am Ochsenkopf voll auf ihre Kosten. Und zum wiederholten Male wird diese Strecke der Austragungsort eines Downhill-Rennens. Genaueres wissen Sebastian Kastner und Matthias Fischer.
I want to ride my
Das Fichtelgebirge ist den meisten Menschen vor allem durch die zahlreichen Wandermöglichkeiten und Skigebiete rund um den Ochsenkopf bekannt. Aber es gibt am Ochsenkopf auch andere Möglichkeiten, Sport zu treiben. Eine hiervon bietet die Downhill-Strecke. Downhill ist eine Variante des Mountainbikings und ist der englische Begriff für eine Bergabfahrt mit dem Mountainbike. Für die teilweise sehr rasanten Abfahrten ist eine gute Ausrüstung unerlässlich. Dies weiß Peter Hanke vom Bullhead House am Ochsenkopf, der dort Kurse und den Verleih von Equipment für den Mountainbiker anbietet.
Die Downhiller, die wirken nach außen natürlich schon etwas verrückt durch ihre Protektorenhelme, also Integralhelme und die schweren Mountainbikes, die ausschauen wie halbe Motorräder durch den massiven Federweg, den sie haben, also die großen Federgabeln und den dicken Rahmen.
Obwohl die Downhill-Strecke schon viele Jahre existiert, gibt es erst seit 2007 mit dem Ochsenkopfhaus in Fleckel einen Treffpunkt für alle Mountainbiker und Downhill-Fahrer.
Die Mountainbiker, die da gekommen sind und jetzt auch kommen auf die Strecke, sind ein ganz neues Publikum gewesen, haben sich mittlerweile etabliert, aber die haben hier in der Region keinen Ansprechpartner gehabt. Der Tourismus in der Region war auf ein anderes Klientel ausgerichtet, vorwiegend Wandertourismus, Ausflugstourismus, im Sommer, im Winter, Skitourismus, seit eh und je, ganz klar. Aber speziell Mountainbiker haben die Szenerie hier im Ort schon ein bisschen verändert, aber sie hatten eben nicht den richtigen Ansprechpartner und die richtige Location oder den Ort, wo sie sich sammeln konnten, wo sie hingehen konnten, wo sie sich angesprochen fühlen. Dafür war halt das Haus prädestiniert.
Das moderne und vielseitige Konzept von Peter Hanke wird nach außen hin durch eine Namensänderung vom Ochsenkopfhaus zu Bullhead House deutlich.
Es ist weiterhin das Ochsenkopfhaus. Wir bewerben den Gasthof auch ganz klar als Gasthof Ochsenkopfhaus, aber es hat den Zusatz Bullhead House. Bullhead House steht für den Bereich des Hauses, das den neuen Trend widerspiegelt. Das heißt, den Verleih, den Service, das Kursangebot, wie gesagt, im Sommer Mountainbiken. Jetzt im letzten Jahr ist eben noch ein kleiner Shop dazugekommen mit Ersatzteilen, Protektoren, Accessoires, Bekleidung. Der Verleih wurde ausgebaut und natürlich die Mountainbike-Kurse, Technikkurse, die auch immer besser laufen, immer größeren Zuspruch erhalten und im Winter dann Ski-Snowboard-Verleih. Ja, und dann die neuen Angebote, die das Haus eben nun zu bieten hat.
Das Programm des Bullhead-Hauses richtet sich nicht nur an professionelle Fahrer, sondern bietet auch eine Vielzahl von Mountainbike-Varianten und Schwierigkeitsgraden.
Wir haben verschiedene Richtungen. Einmal die Mountainbike-Kurse, die sich speziell auch an den normalen Mountainbiker richten, also vorwiegend, also für den Touren-Mountainbiker oder Cross-Country-Mountainbiker. Im Bereich Downhill sind wir gerade dabei, spezielle Kurse zu entwickeln. Das ist ein wenig komplizierter aus versicherungstechnischen Gründen und wird bis jetzt in Deutschland auch nicht so häufig angeboten. Aber gerade der Technikkursbereich für normale Tourenradfahrer wird über das Haus angeboten, beziehungsweise über meine Agentur. Und daneben bieten wir natürlich auch sogenannte Mountainbike-Camps an, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, die mehrmals dann im Sommer stattfinden.
Zudem fand im Juni 2008 das erste Bullhead Mountainbike Downhill Race statt.
Gerade im Downhill-Bereich ist sehr viel Potenzial für den Nachwuchs da. Und es gibt keine Rennserie, keine Veranstaltung, wo der Nachwuchs oder Erstlinge, die jetzt neu in den Rennbereich reinschnuppern möchten, teilnehmen können. Da entstand letztes Jahr die Idee des Rookies Cup. Und wir waren gleich von Anfang an dabei und haben die Idee eigentlich mitentwickelt. Also wir waren wirklich auch das erste Rennen in dem Rookies Cup überhaupt. Und ohne große Werbung, ohne viel Medienaufwand, sage ich mal, weil die Zeit einfach fehlte, weil es wirklich von der Idee bis zur Umsetzung waren, ich glaube, 6-7 Wochen, was um ein neues Event aus dem Boden zu stampfen, wirklich enorm war, gerade bei dem Genehmigungsmarathon.
Nach dem Erfolg im ersten Jahr werden beim zweiten Downhill Race am 6. und 7. Juni 2009 bis zu 250 Fahrer und viele Zuschauer am Ochsenkopf erwartet.
250 Fahrer, die dann da sein werden, fahren auf Zeit die Strecke runter. Und die Strecke ist technisch eine durchaus sehr anspruchsvolle Downhill-Strecke. Das heißt, das Gelände ist im oberen Bereich sehr verblockt. Das heißt, viele Granitfelsen, die in den Weg integriert sind. Im Endeffekt kann man sich diese Downhill-Strecke vorstellen als Naturstrecke, bei der die Natur den Streckenverlauf vorgegeben hat. Es wurde da kein breiter Weg angelegt, es ist wie ein Pfad im Wald. Und an einzelnen Stellen in der Strecke wurden dann Hindernisse eingebaut, Holzhindernisse, Rampen. Die kann man entweder runterfahren, die hohen Stufen, oder runterspringen, die man aber, wenn man Anfänger ist oder Einsteiger, immer umfahren kann. Also man kann sich langsam an die Strecke rantasten. Also bei der Strecke handelt es sich um eine sehr naturnahe, naturbelassene Strecke, bei dem die, sagen wir, landschaftlichen Gegebenheiten ausschlaggebend waren.
Wer sich mehr über Downhill Mountainbiking informieren will oder selbst einmal in die Pedale treten möchte, findet alle Kontaktadressen und wichtige Informationen rund um Mountainbike-Veranstaltungen im Fichtelgebirge auf der Homepage des Ochsenkopfhauses unter www.bullheadhouse.de.
Zugegeben, spannend klingt die ganze Sache und zum Anschauen bitte auch, aber ich glaube, ich fahre lieber Holland-Fahrrad, das ist nicht ganz so gefährlich.
Thank you.
Radio Ochsenkopf, zu Gast im Studio.
Ja, das eben war Anne Gabriel mit dem Titel Fliegen. Das Gefühl des Fliegens haben manchmal auch die Skispringer auf der Ochsenkopfschanze in Bischofsgrün. Ich stand sogar schon mal darunter und das erinnert wirklich sehr an Fliegen. Bei uns im Studio ist heute der erste Vorsitzende Klaus Lederer und Jens Stenglein vom Skiclub Bischofsgrün. Herzlich willkommen erstmal die beiden Herren. Am Mikrofon jetzt der Herr Stenglein. Sie werden oder Ihr Club wird dieses Jahr 100 Jahre. Was sind denn die Highlights Ihres Vereins und dieser 100-Jahr-Feier?
Ja, also wir haben ein ganz buntes Programm in diesem Jahr. Begonnen hat es bereits schon am vergangenen Freitag. Da war ein Ehrenabend. Da wurden alle verdienten Mitglieder und die, die sich um den Club verdient gemacht haben, ja, ausgezeichnet für 25, 40 und 50 Jahre und streckenweise auch darüber hinaus. Da kann man sich vorstellen, ist eine ganze Menge dabei zusammengekommen. Gründungsmitglieder gab es keine mehr, aber das ist auch verständlich nach 100 Jahren. Dann geht das Ganze natürlich auch schon weiter. Wir haben ja nicht nur die große Ochsenkopfschanze, sondern haben mittlerweile die kleine Ochsenkopfschanze fertig gestellt für rund 110.000 Euro und die geht am kommenden Sonntag an den Start. Der ist auch unter anderem in Bischofsgrün der deutsche Nordic Walking Day. Der startet da mit einem Kurkonzert und dann ist eben auch die Schanzeneinweihung dort. Das sind die ersten beiden Punkte und dann geht es schon weiter zu Pfingsten mit dem DSV Opening der Jugendnationalmannschaften. Das ist dann der C- und D-Kader. Im vergangenen Jahr hatten wir ja die Nationalmannschaften A- und B-Kader in der nordischen Kombination und im Spezialsprung. Und dieses Jahr gehen wir eben den Schritt zurück. Das ist die nächste Geschichte. Im Juni haben wir dann einen Pokalspringen auf der großen Ochsenkopfschanze, ein Jubiläumsspringen logischerweise dann in diesem Falle zum 100-Jährigen. Ja, und der Skiclub ist nicht nur im Skisport engagiert, sondern wir sind auch ein Gesellschaftsverein. So haben wir im Juli dann ein Weinfest am 4. Das ist immer ein großes gesellschaftliches Highlight in der Ochsenkopfgemeinde Bischofsgrün. Und darüber hinaus wird es zum Bischofsgrüner Sommerfest einen historischen Ski-Umzug geben, Skiclub-Umzug, mit allem, was so sehenswert ist aus den letzten 100 Jahren an Klamotten, an Skiern und was es ansonsten noch so Utensilien gibt, die man eben im Wintersport haben kann. Das Ganze dann am Wiesenfest Sonntag, genauer gesagt am 26. Juli.
Ist das denn glücklich gewählt, wenn ich in meiner Skimontur im Sommer auf so einem, die präsentiere und so einen Umzug gestalte?
Ja, ein bisschen Spaß muss ja auch dabei sein. Man darf da auch ruhig schwitzen. Ja gut, aber was soll's? Ich meine, irgendwann muss man so einen Umzug mal halten. Und wir haben uns eben gedacht, dann gestalten wir eben das Sommerfest mit aus, denn das ist eine Initiative, Sommerfest Bischofsgrün nennt sich das Ganze und da sind die meisten Vereine drin engagiert. Und wir haben uns eben gedacht, wir bringen uns aufgrund dieser 100-Jahr-Feier eben mit ein und machen da eben diesen Festumzug, um das Ganze einfach auch ein bisschen zu attraktivieren für alle Zuschauer, die rund um den Ochsenkopf natürlich zu Hause sind. Das wäre die Geschichte, die im Sommer stattfindet und dann geht es natürlich wieder sportlich weiter. Der FIS Ladies Sommer Grand Prix macht wieder Station in Bischofsgrün am 9. und 10. August. Da werden wir dann auch sicherlich wieder ein buntes Rahmenprogramm zusammenstellen, um die weltbesten, ich sag mal 65 bis 70 Damenspringerinnen aus allen Nationen, die kommen dann streckenweise aus Japan, Kanada, USA und natürlich auch hauptsächlich aus Europa. Wir hatten in den vergangenen Jahren zwei deutsche Siegerinnen, vielleicht klappt es auch in diesem Jahr beim dritten Mal wieder mit einer deutschen Siegerin. Ja, und sportlich geht es dann auch weiter im August. Am 28. bis zum 30. ist das DSV German Master Skispringen. Das sind die deutschen Meisterschaften der Senioren. Wobei Senioren, wenn wir uns jetzt unterhalten würden, das sind die ab 30-Jährigen. Also da würden wir noch nicht drunter fallen. Wir sind ja erst 24, wir beiden.
24,5.
Oh, dann Entschuldigung, bin ich 24, 3 Viertel natürlich. Entschuldigung. Das Ganze wird dann nochmal in einen Ehrenabend münden am 10. Oktober mit den Bischofsgrüner Musikanten. Das ist ja also weit auch über die Ochsenkopfgemeinde Bischofsgrün hinaus bekannt. Und ich denke, das wird auch so in Anführungszeichen der würdige Höhepunkt und Abschluss dieses Jahres sein, bevor es dann noch einen Vereinsausflug gibt, der im Oktober stattfindet und dann hoffentlich in diesem Jahr ein Weihnachtsskispringen am dritten Weihnachtsfeiertag, pflege ich immer zu sagen, das ist der 27. Dezember. Das wären mal so die Highlights, die wir haben. Ansonsten hat natürlich der Skiclub auch ansonsten noch viele Angebote. Jeden Montag gibt es zum Beispiel Kindersport oder Schülersport. Jeden Dienstag gibt es leichte Damengymnastik, also ne, nicht andersrum. Damen mit leichter Gymnastik, nein, leichte Damengymnastik und dann im Anschluss Fitness und Skigymnastik. Jeden Mittwoch gibt es Nordic Walking und jeden Donnerstag gibt es dann noch Schülertraining Nordisch. Das Ganze findet dann ab Mitte Juni in etwa statt. Dafür ist immer noch ein kleiner Obolus zu entrichten, aber Sie sehen schon, also der Skiclub ist nicht nur ein Sportverein, sondern auch durchaus ein Gesellschaftsverein, der also seinen Platz in Bischofsgrün, denke ich, gefunden hat. Wir sind der zweitstärkste Mitgliederverein in Bischofsgrün und fühlen uns da, denke ich, auch recht wohl.
Das klingt auf jeden Fall sehr umfangreich und wer bis jetzt dachte, Skispringen findet nur im Winter im Schnee statt, der hat sich auf jeden Fall geirrt. Vielen Dank, Herr Stenglein. So viel erstmal mit Ihnen. Gleich spreche ich noch mit Ihrem Kollegen. Jetzt hören wir uns aber erstmal Tom Petty an mit Learning to Fly, was die kleinen und großen Menschen auch in Bischofsgrün auf der Schanze tun.
Well, I started it out down a dirty road. Started it out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds. What goes up must come down.
Radio Ochsenkopf, Sport.
Sport, ja, da sind wir schon mittendrin. Ein Schlagwort. Ich bin mir sicher, Learning to Fly, das mussten auch die Bischofsgrüner einst erstmal erlernen, das Fliegen. Doch mittlerweile ist das ja schon 100 Jahre her. Was zum 100-jährigen Jubiläum in diesem Jahr alles geboten ist, haben wir eben schon erfahren. Jetzt habe ich den ersten Vorsitzenden, Johann Heffner, bei mir am Mikrofon. Und von Ihnen würde ich doch gerne mal wissen, Ja, Sie sind die erste deutsche Mattenschanze. Was ist das Besondere daran?
Das Besondere daran ist, dass man auch im Sommer Skispringen kann. Früher war Skispringen ein reiner Wintersport und jetzt, also durch unsere Initiative, ist es als Trainingsmittel zunächst und jetzt auch als Wettkampfsport im Sommer aktiviert.
Also ursprünglich Training, jetzt sind das wirkliche Wettkämpfe. Waren Sie denn schon mal an der Olympiade beteiligt?
Ja, wir haben einen Olympiateilnehmer gestellt, den Henrik Ohlmeier 1968 in Grenoble. Und wir haben auch namhafte Springer bei uns, die bei Weltmeisterschaften, bei der Vier-Schanzentournee teilgenommen haben. Also ich nenne jetzt mal den Bernd Zapf, der viermal die Tournee mitgesprungen hat. Oder wieder der Henrik Ohlmeier oder der Helmut Bleier in der Vergangenheit, der auch am Holmenkollen erfolgreich war. Also wir haben namhafte Springer in unseren Reihen.
Wir haben eben schon gehört, mit 30 Jahren gehört man bei Ihnen zum alten Eisen. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Ab wann kann man beginnen und haben Sie da ordentlich Teilnehmer in der Jugend?
Ja, das Eintrittsalter verschiebt sich immer mehr nach vorne. Also früher war es ausreichend, wenn man mit 10 oder 12 das Springen angefangen hat. Das reicht jetzt nimmer, denn die Kinder, also die fangen jetzt eigentlich mit 6 oder 7 an, um die komplizierte Technik zu erlernen, die schaukeln sich hoch dann von kleinen Schanzen auf die große, also die fangen vielleicht auf der 5- oder 10-Meter-Schanze an und üben das immer mehr und dann nach 6-7 Jahren haben sie die Technik so indus, dass sie auch auf großen Schanzen bestehen können.
Ich habe das Gefühl, wenn ich da drunter stehe, das ist so riesig, ich würde mich niemals trauen, da runter zu springen. Das kann man im Grunde wahrscheinlich nur im jungen Alter anfangen, oder? Sonst hat man doch viel zu viel Angst, diese Meter da runter zu springen.
Das ist richtig. Die meisten, die Skispringen nur am Fernsehen erleben, die denken mittlerweile durch die Bilderflut, das ist überhaupt kein Problem mehr. Aber wenn man dann vor Ort auf der Schanze, selbst auf unserer, die ja nur in Anführungszeichen 70 Meter weit geht, wenn man oben steht, dann merkt man, was eigentlich dahinter steckt. Und jedes Lüftchen, jeder Lufthauch kann den Springer in der Luft ganz schön irritieren.
Gab es bei Ihnen schon mal ernsthafte Verletzungen?
Ja, das kommt immer mal vor, aber ich denke mal, im Vergleich zu Fußball ist Fliegen, ist Skispringen ein harmloser Sport.
Ja, im Flugzeug sitzen ist ja mitunter auch nicht ganz so gefährlich. Was wünschen Sie sich für Ihren Verein bezüglich der Mitgliedschaften? Wofür würden Sie gerne Werbung machen heute?
Werbung würde ich am liebsten machen, bewegt euch, Leute. Bewegen ist eigentlich das, was der Sport vermitteln möchte und ich denke mal, die Lebensqualität steigt enorm, wenn sich jemand bewegt, wenn er fit ist, wenn er sich wohlfühlt in seiner Haut. Das ist eigentlich unser Metier und wir bewegen tatsächlich in der Woche ca. 100 Leute in Bischofsgrün, also für einen kleinen Ort mit 2000 Einwohnern ist das sicher eine tolle Leistung. Die Veranstaltungen sind vorhin aufgeführt worden, 100 Leute in der Woche und wenn dann Leistungssportler dabei herausspringen, wir haben ja auch viele Schüler, die also zwischen 4, 5, 6 das Sporteln anfangen und wenn es gelingt, diese dann auf die Schanzen zu bringen und zu Leistungssportlern zu entwickeln, dann sind wir glücklich.
Sehr schön. Wenn man sich jetzt mal einen Eindruck von Ihrem Verein beschaffen möchte, dann kommt man einfach zu diesen Veranstaltungen, die Sie genannt haben am besten. Wir verlosen natürlich jetzt auch 2 Karten. Da gab es bei der letzten Sendung von uns ein Gewinnspiel und wir haben E-Mails bekommen. Die Frage lautete damals, wie die Fachtagung in Bischofsgrün hieß und die richtige Antwort lautete natürlich Fachtagung für Kräuterpädagogen und erlebnisorientierte Bauernhöfe. Und wir ziehen jetzt gemeinsam aus den ganz vielen E-Mails, die wir erhalten haben, einen glücklichen Gewinner. Und der heißt, nein, es ist eine Gewinnerin, Alexandra Mösch hat gewonnen. Und sie bekommt 2 Karten für die Ski-Opening-Veranstaltung im Mai. Herzlichen Glückwunsch und ich würde sagen, Sie sind dann auch vor Ort, natürlich.
Richtig, ja.
Sehr schön. Dann gratuliere ich ganz herzlich und wenn Sie jetzt nicht gewonnen haben, dann haben wir natürlich auch noch die nächste Frage. Dafür gibt es dann in der nächsten Sendung wieder was zu gewinnen. Wie heißt die Skisprungschanze am Ochsenkopf? Eine ganz knifflige Frage. Ich sehe hier 2 grinsende Männer. Also, wie heißt die Skisprungschanze am Ochsenkopf? kleiner Tipp, da gibt es auch eine Sommermatte, da kann man auch im Sommer runterspringen. Wenn Sie die Lösung kennen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio-ochsenkopf.de und die Auflösung gibt es dann in der nächsten Sendung am 9. Juni bei Radio Ochsenkopf und mit etwas Glück können Sie dann auch gewinnen. Ich bedanke mich bei meinen Studiogästen. Ich muss mich leider von Ihnen jetzt auch schon, meine lieben Hörer, verabschieden, denn ich übergebe heute ja an den Rockstar von Ochsenkopf. Andreas Voigt wird nämlich jetzt in den zweiten Teil unserer Sendung starten. Ich bedanke mich. Wir hören uns bei der nächsten Sendung und die nächste Sendung von Radio Ochsenkopf gibt es am 9. Juni. Radio Mehlmeisel gibt es am 26. Mai. Dann wird auch Herr Munda wieder mit dabei sein. Ich sage erstmal Tschüss, mach ein bisschen Musik und dann rocken wir noch ein bisschen. Tell me something, where the band go when they die. Mother says, you'll go there, but wings for a and I don't mind, cause I have always wanted to learn to